Willkommen, liebe Zuhörer, zur Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Sabine Böhler und werde in der nächsten Stunde im Gespräch sein mit dem Nervenarzt und Psychotherapeuten Dr. Maximilian Niederberger aus München. Vor einigen Wochen, liebe Zuhörer, haben wir uns schon mit ihm darüber unterhalten, wie die psychosomatische Medizin im Alltag, wie ihr begegnet werden kann. Die psychosomatische Medizin ist ein Fachgebiet, das sich mit den Zusammenhängen von unserer Seele, der Psyche und unserem körperlichen Reaktionen beschäftigt. Es ist für Patienten meistens nicht so angenehm, wenn Ärzte oder Heilpraktiker bei körperlichen Beschwerden nach den inneren Befindlichkeiten fragen. Organische Störungen lassen sich meist gezielt behandelt. Wie sagt man so schön, oder wie sagt er so schön, auch der mittelalterliche Arzt und Philosoph Paracelsus: Gott hat für jede Krankheit eine Pflanze wachsen lassen. Seht euch um in der Natur und schöpft aus der Apotheke Gottes. Doch, liebe Zuhörer, wie ist das bei chronischen Erkrankungen oder bei diffusen Angstzuständen, bei Herzrhythmusstörungen, bei Herzangst, gerade wenn äußerlich alles in Ordnung zu sein scheint, wenn nach gewissenhaften Untersuchungen keine fassbaren organischen Störungen zu finden sind, somit auch nicht gezielt ein Kraut gegeben werden kann? Ja, dann geht es darum, herauszufinden, was die Seele und den Geist beschäftigen und was sich dann auf körperlicher Ebene zeigt. Um nochmal Paracelsus aufzugreifen, dann brauchen wir vielleicht das Kraut der Zwischenmenschlichkeit, der Liebe und Zuwendung. Also heute unser Thema in der nächsten Stunde: psychosomatische Medizin im Alltag begegnen. Ganz speziell sprechen wir heute über Herz-Kreislauf-Beschwerden. Ja, das Herz als Spiegel der Seele. Und unsere Sprache, die weiß schon darum. Das kennen Sie sicherlich auch alles, was ich jetzt sage. Es ist nicht schwer zu erspüren, wenn jemand kaltherzig ist oder gar herzlos reagiert. Warmherzigkeit tut uns gut, wenn uns schwer ums Herz ist. Dann kann selbst ein gebrochenes Herz zur Ruhe kommen und heil werden, wenn uns jemand mit Herzlichkeit und warmherzig Zuspruch gibt. Ja, in der Gesundheitssendung geht es in der nächsten Stunde um die Symbolsprache unseres Herzens. Nun begrüße ich ganz herzlich Dr. Maximilian Niederberger aus München. Er ist Mediziner, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie. Dr. Niederberger, er führte bis 2011 eine Gemeinschaftspraxis in Ottobrunn, hier bei München. Heute ist er in München ansässig und führt eine psychotherapeutische Privatpraxis. Herzlich willkommen, Herr Dr. Niederberger.
Ja, guten Morgen, Frau Böhler.
Herr Dr. Niederberger, vielleicht zuerst mal die Frage an Sie: Was liegt Ihnen denn heute besonders auf dem Herzen, was Sie den Hörern weitergeben möchten?
Zunächst einmal habe ich mich über dieses Thema gefreut. Wenn man sich mit seinem Herzen beschäftigt, was man ja in der Regel nur dann tut, wenn man Probleme damit hat, merkt man erst einmal, was dieser Hohlmuskel für ein wunderbares Organ ist. Unser Herz besteht aus vier Kammern, zwei Vorhöfen, zwei Ventrikeln, verschiedenen Ventilen und ist in einem Gewicht von etwa 300 bis 350 Gramm angelegt. Es ist 10 bis 15 Zentimeter lang, etwa so groß wie eine große Männerfaust. Es funktioniert wie eine Saug- und Druckpumpe und pumpt dabei in einer Minute ca. 5 Liter Blut, man nennt das das Herzminutenvolumen, durch unsere Organe, durch unseren Körper. Jemand, der jetzt Sport treibt, denken Sie zum Beispiel an einen Radfahrer, dann kann das sehr schnell bis zu dem Fünffachen werden, 20 bis 25 Liter. Und das Herz schlägt im Jahr etwa 36 Millionen Mal. Das soll einfach nur zeigen, welche Besonderheit dieses Organ bedeutet, wenn man bedenkt, es schlägt ja in der Regel unser Leben lang.
Nun könnte man sich ja fragen, wenn wir jetzt uns erstmal über die Anatomie des Herzens unterhalten: Was bringt überhaupt das Herz zum Schlagen? Wann hat es denn einmal begonnen, das Herz? Da müssen wir sicherlich zurückgehen, auch in den Mutterleib, oder?
Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Wie beginnt unser Herz zu schlagen? Man muss sich vorstellen, in der ersten Schwangerschaftswoche, die befruchteten Eizellen teilen sich in rasender Geschwindigkeit. Ab dem zweiten Schwangerschaftsmonat bereits beginnt das Herz zu schlagen. Organe und Organsysteme werden angelegt. Man muss sich das so vorstellen, einige Zellen beginnen zu pulsieren. Daraus entsteht der Sinusknoten. Das ist ein ganz spezielles Zellgewebe, das einen pulsierenden Rhythmus entwickelt. Dies ist angelegt im rechten Vorhof und ist sozusagen der Schrittmacher, der Rhythmusgeber, der Dirigent unseres Herzens. Das ist es, was eigentlich das Herz zum Schlagen bringt.
Und unser Herz kann man vielleicht auch noch mal sagen, es kann man sich schon wie einen Beutel vorstellen, oder? Und was der Beutel hat, dann vier Unterteilungen, also vier Kammern hat es, und das sauerstoffarme Blut wird in die Lunge gepumpt und kommt zurück wieder ins Herz, und das mit Sauerstoff angereicherte Blut wird dann wieder dem gesamten Organismus zugeführt. Und dann gibt es doch auch verschiedene Parameter, die gemessen werden können, die mit dem Herzen in Verbindung stehen. Welche sind das, Herr Dr. Niederberger?
Das Wichtigste ist das, was wir alle bei uns ja selbst überprüfen. Das ist der Puls. Der Puls als eine Art Druckwelle, die durch das Fließen, man muss sich immer vorstellen, das arterielle Blut geht vom Herzen während der Systole, bei der Austreibungsphase, zu den Organen hin. Wir können also zum Beispiel an der Beuge der Hände den Puls tasten, oder wir können es am Hals tasten. Was wir spüren, ist diese Druckwelle, die uns damit zeigt. So im Durchschnitt ist das ein Wert von 60 bis 80 Pulsschlägen pro Minute. Natürlich bei Aufregung, Anstrengung und sportlicher Aktivität kann sich der Puls natürlich auch deutlich steigern. Genauso kann er auch zu wenig sein. Wenn er unter 60 ist, dann kann es schon sein, dass wir auch schwindlig sind, wenn wir schnell aufstehen. Die Methode, die man eigentlich in der Klinik oder inzwischen natürlich auch zu Hause anwendet, ist eine Blutdruckmessung. Die wurde von einem italienischen Arzt mit Namen Rivarici erfunden im 19. Jahrhundert, der sozusagen das Blutdruckmessen erfunden hat. Der Blutdruck wird gemessen in Millimeter Hg. Hg steht für Quecksilber, Millimeter für die Höhe der Quecksilbersäule. Das ist so, wie man es früher sich vorgestellt hat, wenn man den Blutdruck gemessen hat. Diese Maßeinheit gilt heute noch genauso, obwohl es digital gemessen wird. Das ist eigentlich uns allen bekannt. Ein normaler Blutdruck bewegt sich zwischen 120 und 80. Alles, was darüber ist, würde man als Bluthochdruck bewerten. Genauso geht es auch nach unten. Man muss immer schauen, dass der Blutdruck auch in einer Höhe ist, die uns trotz allem auch ein gewisses Wohlempfinden im normalen Erleben gibt. Und das Vierte ist natürlich das uns allen bekannte EKG, das die elektrische Reaktion und Wirkung und Leitung, die Erregungsleitung des Herzens misst. Früher brauchte man dazu ein ganzes Zimmer, um so ein Gerät zu aktivieren. Das ist auch erfunden Ende des 19. Jahrhundert und hat sich heute zu einer Taschengröße entwickelt, sodass man auch in Notfällen relativ schnell ein EKG ableiten kann.
Gut, soweit das Messbare vom Herzen, das Herz, der Mittelpunkt, könnte man sagen, unseres gesamten Organismus, das Herz, das jedes Organ wieder mit frischem Sauerstoff durchströmt, das Herz, das eine bestimmte Schlagkraft hat, das gesteuert wird durch einen sogenannten Sinusknoten, aber das Herz aber auch als ein Symbol, eine Symbolik, die wir in unserer Sprache, wenn wir eine Herzenssprache haben, wenn es um unsere Befindlichkeit geht, geistlich, seelisch, dann sprechen wir auch viel vom Herzen. Also das Herz hat auch eine große Symbolik, Herr Dr. Niederberger.
Ja, das Herz ist ein Organ, das, solange es Menschen gibt, immer wieder einer besonderen Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Gerade bei den Ägyptern wurde zum Beispiel bei der Mumifizierung das Herz separat mumifiziert und in einem Gefäß aufgefangen. Auch in den weiteren Entwicklungen zeigte sich immer, dass die Symbolik ja besonders über weit über das, was das Herz als reine organische Pumpe ausmachte. Besonders wenn man an die heilige Hildegard von Bingen denkt, die einen hellen Lichtstrahl, der durch ihr Gehirn und ihre Herzen strahlte, ihr Herz erfüllt hat mit der Gewissheit, dass die Seele des Menschen im Herzen lokalisiert ist. Also Gott begegnet uns Menschen quasi im Herzen. Oder wir denken an den heiligen Augustinus, der eine Theologie des Herzens entwickelt hat und auch ganz deutlich darauf hinwies, dass Gott sich in unserem Herzen manifestiert, dass daraus die Liebe sich für den Menschen sichtbar ergießt. Und daraus ist letztendlich dann die Idee der Caritas entstanden, der helfenden, tätigen Nächstenliebe. Also Sie sehen, das Herz ist immer auch verbunden mit etwas Göttlichem, einem Sitz von religiösen Inhalten, die sich auch in der Alltagssprache immer wieder deutlich zeigen. Wenn ich mir etwas zu Herzen nehme, dann meine ich es wirklich ernst. Wenn ich mit vollem Herzen dabei sein, dann hat die Lüge keinen Platz, auch Falschheit nicht mehr. Und wir können herzlich sein, wir können kalt, wir können herzlos sein. Wir können aber auch aufgrund eines Leidens, einer schweren Trennung, durchaus an einem Herzschmerz versterben. Unser Herz kann brechen. Und das zeigt, wie stark in der Emotion unser Herz gefühlt wird und sozusagen auch in unserer Sprache immer präsent ist. Denken Sie daran, einen Geschäftsbrief unterschreiben Sie mit freundlichen Grüßen einem lieben Freund oder Bekannten, der Ihnen vielleicht am Herzen liegt, schreiben Sie mit herzlichen Grüßen. Also Sie sehen, es ist im Alltag jeden Tag präsent.
Vielleicht, dass wir jetzt nochmal herausarbeiten in unserer Sendung hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, psychosomatische Medizin im Alltag begegnen. Heute sprechen wir über das Herz-Kreislauf-System mit dem Nervenarzt und Psychotherapeuten, liebe Zuhörer, mit Dr. Maximilian Niederberger. Herr Dr. Niederberger, warum war das für Sie auch so wichtig, dass wir uns heute nochmal über das Herz unterhalten und auch vor allen Dingen über die Sprache des Herzens? Darum soll es uns in besonderer Weise gehen.
Ja, es ist gerade im medizinisch-psychosomatischen Bereich sehr wichtig, darauf hinzuweisen, wie dramatisch es erlebt wird, wenn man plötzlich das Gefühl hat, sein Herz sei erkrankt oder funktioniert nicht mehr. Es ist da nicht damit getan, dass man dann sagt, naja, ich habe da einen Druck oder einen Schmerz, sondern unser Herz-Kreislauf-System kann sich in sehr, sehr vielen Erfahrungen manifestieren. Man muss sich immer vorstellen, normalerweise spürt man sein Herz-Kreislauf-System eigentlich nur dann, wenn man den Puls fühlt oder wenn man jetzt eine längere Strecke rennt, dann plötzlich spürt man so ein Pochen. Aber gerade bei psychosomatischen Störungen, bei funktionellen Herzstörungen, das sind alles Störungen des Herzens, für die es keine organische Ursache gefunden hat, zeigen. Das Herz kann ziehen, stechen, reißen, es können Druckgefühle entstehen auf der Brust, das Herz kann stolpern, rasen, auch von unserem Gefäßsystem kann ich plötzlich das Herz, den Herzschlag bis zum Hals fühlen. Und daran merkt man, wie stark das Herz in unser Bewusstsein eingebunden ist. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn man ein Organ hat, das so eine wichtige Funktion hat, das unserem Leben hält, plötzlich scheinbar nicht mehr funktioniert, dann werden in jedem Menschen Alarmreaktionen ausgelöst, die sozusagen auf dieses Herz, auf diese mögliche Erkrankung fokussieren und damit einen Menschen völlig in seiner Leistungsfähigkeit beeinschränken. Es macht einfach massive Angst bis zur Todesangst.
Im Alten Testament, Herr Dr. Niederberger, ist auch zu lesen in dem Buch Die Sprüche Salomos: Ein fröhliches Herz bringt gute Besserung, aber ein zerschlagener Geist vertrocknet das Gebein. Also auch könnte man auch noch sagen, ein unfröhliches Herz, je nachdem wie das Herz arbeitet. Das macht sich dann also, weil das Herz ja das Blut transportiert, macht es sich dann auch überall im Körper bemerkbar. Wie sind Herz-Kreislauf-Beschwerden spürbar?
Also wie schon gesagt, man hat das Gefühl, man sagt das so im Volksmund so flapsig, du bist wieder auf 180 oder ruhig Blut, nicht? Oder das Herz pocht mir an den Schläfen.
Da ist also mit diesen 180 auch der hohe Blutdruck gemeint. Das ist oft uns ja gar nicht so bewusst.
Dazu merkt man ja auch, wenn man uns ein Bild vorstellt, der Mensch ist erregt, der Kopf ist rot, nicht? Er ist unruhig, fahrig, die Atmung ist sehr schnell, die Pupillen sind verengt. Das sind alles Hinweise auf solche Erregungszustände. Aber was die Bibel schon immer wusste, ist, dass die Gemütslage natürlich auch sehr wichtig ist für das Wohlbefinden eines Menschen. Und gerade bei depressiven Menschen, die erkrankt sind, die eine Herzerkrankung haben, organisch und psychosomatisch, leiden natürlich noch viel stärker unter der Angst, die durch ein möglicherweise fehlschlagendes Herz verursacht wird.
Aber die Frage ist doch nun, woher kommt denn das nun? Hat denn jemand jetzt, der Herz-Kreislauf-Beschwerden hat und wo die Mediziner dann die Idee haben, das könnte jetzt psychisch-geistig bedingt sein? Was war denn zuerst da? Vielleicht, dass ich Defizite hatte in meinem Gefühlsleben und im Denken, oder waren erst die Herzbeschwerden da? Kann man das so sagen?
Ja, es gibt natürlich eine ganze Reihe von Überlegungen, auch wenn Sie dran denken, im 5. Schwangerschaftsmonat entwickelt sich der Gehörsinn. Ab dem 7. Schwangerschaftsmonat kann das Babyohr Außengeräusche und Innengeräusche hören. So kann ein Baby auch das Herzschlagen der Mutter hören. Gerade dieser Rhythmus des Herzens der Mutter schafft zwischen Mutter und Kind eine sehr innige Verbindung, ein Gefühl von Geborgenheit. Es ist manchmal möglich, dass es durch Stressbelastungen der Mutter während einer Geburt zu bestimmten Erfahrungen im Erleben eines Kindes kommt, dass ich später in bestimmten Situationen so äußern kann. Eine andere Ursache ist, dass man bei psychosomatischen funktionellen Störungen davon ausgeht, dass das Herz zu einer Art Projektionsfigur für unerfüllte Wünsche, für Ängste, für ständige Überforderung. Viele Menschen, die zu mir kommen mit Burnout-Syndromen, sagen, ich spüre jetzt mein Herz, ich habe Angst vor meinem Tod, mein Herz könnte stehen bleiben. Stress ist ein sehr großer Faktor. Wut, Enttäuschung, Neid, Missgunst und der Hass. Alles das sind sehr starke Gefühle, die mit Stresshormonen wie zum Beispiel Cortisol Ausschüttungen im Organismus wahrgenommen werden in dieser Symptomatik. Und da das Herz eben so emotional zentral besetzt ist, spüren wir natürlich diese Verbindung und projizieren das dann auch auf dieses Organ. Das zeigt sich darin, dass die Menschen zum Beispiel ununterbrochen mit ihrem Herzen beschäftigt sind, immer wieder den Pulstasten immer fühlen und eigentlich nur noch zwischen zwei Herzschlägen leben.
Und wie kommen dann Mediziner zu den Diagnosen oder was sind dann überhaupt auch die gängigen Diagnosen, wo man sagt, das sind sozusagen psychosomatische Herzbeschwerden und das sind funktionelle Herzbeschwerden?
Man kann natürlich nur von einer funktionellen Herzerkrankung sprechen, wenn alle organischen Erkrankungen ausgeschlossen sind. Also jeder Mensch, der sein Herz auf irgendeine Art spürt, so wie ich es geschildert habe, drücken, stolpern, schnelles Erschöpftsein, sollte zum Hausarzt gehen, zu seinem Internisten, der, wo er sich gut aufgeholt fühlt, und sollte dort eine Diagnostik machen, nicht? Ein EKG, bestimmte Laborparameter müssen entnommen werden. Und dann wird der Hausarzt eben entscheiden, inwieweit eine weiterführende Diagnostik, ein Herzecho beziehungsweise ein Computertomogramm des Herzens oder ein Herzkatheter notwendig ist. Erst wenn eine Diagnostik zufriedenstellend ausgeführt wird, kann man bei bleibender Symptomatik von einer funktionellen Herzstörung sprechen. Und man soll da wirklich diese Dinge auch ernst nehmen. Und ich sage immer, lieber macht man ein oder zwei EKGs, wenn man unsicher ist, und lässt sich dieses wichtige Organ anschauen.
Also vielleicht noch mal für uns als Laien, funktionelle Herzrhythmusstörungen sind also Herzrhythmusstörungen, die ausgelöst werden, vielleicht durch unser Verhalten, durch unser Denken, können nicht unbedingt medikamentös behandelt werden, weil man nicht genau weiß, eben sagen kann, da liegt die und die Störung zugrunde und was weiß ich, eine Gefäßverengung oder
genau.
Dergleichen.
Genau. Es ist natürlich immer auch wichtig zu schauen, habe ich eine Arteriosklerose, ne? Wie ist unser Gefäßsystem erkrankt, nicht? Habe ich, wie Sie gesagt haben, eine Stenose oder eine Veränderung, die natürlich auch sowas machen kann. Gerade die Herzrhythmusstörungen sind Störungen der Herzreizleitung. Nicht etwas funktioniert nicht mit dem Taktgeber. Das beste Beispiel ist ja bei einem Menschen, wo dieser Sinusknoten seine Wirkung nachlässt, dass zum Beispiel ein Herzschrittmacher implantiert wird. Nicht? Aber das ist der organische Aspekt. Bei einem psychosomatischen Aspekt glaubt der Mensch, dass sein Herz immer stolpert und nicht regelmäßig schlägt. Und es ist durchaus möglich, dass es auch einmal stolpern kann, was nicht sofort bedeutet, dass man eine Arrhythmie hat,
die was man aber behandeln eher auch muss. Normal nicht? Ist bei
das darf auch mal
gesunden Menschen
sein.
Ne? Gut, dann geistern ja noch so Begriffe auch in unseren Köpfen rum, wenn es ums Herz geht, um Herzerkrankungen, schwere Herzerkrankungen, die psychosomatisch sind. Das sind so Herzneurosen, Herzangst, Phobien, Panikreaktionen. Vielleicht, dass wir da noch mal ganz kurz drauf eingehen, weil ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt so der ein oder andere Hörer daran denkt, dass bei ihm schon diese Worte gefallen sind oder dass er Menschen kennt, die davon betroffen sind.
Ja, das ist sehr wichtig. Eine Panikattacke, wie dramatisch und massiv psychisch und körperlich empfunden wird, nicht? Man hat das Gefühl, man stirbt und man ist plötzlich auf der Flucht und der ganze Körper ist in Erregung und man hat in diesen Situationen wirklich Angst um sein Herz, weil man es bis zum Hals schlagen hört. Und diese Gefahr bei dem Herzen ist einfach die Herzangst oder die Herzphobie ist ja etwas, was uns permanent an unsere Grenze, an unsere Endlichkeit bringt. Das heißt, der Hintergrund ist, dass die Menschen Angst haben, daran zu sterben, weil das Herz stehen bleiben kann. Das führt dazu, dass das Herz pausenlos intensiv beobachtet und kontrolliert wird. Sie können sich so einen Zustand vorstellen. Mit jeder Kontrolle vertraue ich mir immer weniger, also muss ich immer wieder kontrollieren. Es ist also so wie ein Zwangsphänomen. Ich traue meiner Körperfunktion nicht mehr und versuche sie jetzt quasi irgendwie rational zu erfassen. Ne? Das führt dazu, dass diese Menschen in ihrer Angst sich sehr häufig nicht ernst genommen fühlen. Sie machen ein richtiges Ärztehopping von einem zum anderen Arzt, einfach immer in der Hoffnung, irgendeiner findet doch eine Störung, etwas, und erst nach einer langen Leidenszeit kommen diese Menschen dann zu einem Psychiater oder Psychotherapeuten, und man kann vielleicht diese Gründe der eigentlichen dahinterliegenden Todesangst herausfinden. Stellen Sie sich immer vor, wenn unsere Endlichkeit in unser Alltagsbewusstsein eindringt, dann sind wir sehr, sehr existenziell damit beschäftigt, woher es kommt.
Und was sind nun Ansätze der Therapie, also Ansätze, Heilungsansätze, Herr Dr. Niederberger?
Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass der Patient das Gefühl hat, er wird ernst genommen. Dass auch eine psychische Erkrankung oder psychosomatische Erkrankung akzeptiert wird als Erkrankung, die fast die gleichen Symptome macht, die zum Beispiel ein Mensch hat, der ein organisches Herzleiden hat. Vielleicht ist ein Unterschied bei einem richtigen organischen Herzinfarkt, also wenn ein Herzkranzgefäß sich verschließt, haben die Menschen ein Vernichtungsgefühl und einen sehr, sehr starken Schmerz in der linken Thoraxhälfte mit Ausstrahlung in den linken Arm. Das wird als sehr, sehr dramatisch und vernichtend erlebt. Bei diesen funktionellen Herzstörungen treten eigentlich diese Ereignisse nicht so auf, und auch wenn Patienten stark sich mit ihrem Herzen beschäftigen, sie wundern sich dann, wenn sie am Morgen aufwachen, immer noch am Leben zu sein. Also es ist eine andere Art der Graduierung, aber es ist fast wie ein Zwang, sich immer mit dem Herzen zu beschäftigen.
Und jetzt habe ich es so herausgehört, dass Sie sagen, für den Patienten, der eine psychosomatische Herzerkrankung hat, ist es wichtig, dass er sich angenommen fühlt, weil jeder Patient wird ja, denke ich, erstmal ernst genommen mit seinen Beschwerden, und Ärzte forschen genau nach, welche Ursachen dem zufolge liegen und was vielleicht die Auslöser sind. Aber der Patient muss sich angenommen fühlen. Patienten mögen es oft nicht, Herr Dr. Niederberger, und das kennen Sie sicherlich auch, wenn Patienten dann gerade zu Ihnen in die psychosomatische Praxis kommen, um Hilfe zu erbitten, dass es ihnen doch schwerfällt, so in die Psycho-Ecke geschoben zu werden. Oder hat da inzwischen auch schon ein Umdenken stattgefunden?
Nun, die Herz- und Kreislauferkrankungen sind die immer noch weit häufigsten Erkrankungen, die zum Tod führen. Und im Bewusstsein der Leute ist durchaus auch etwas entstanden, was man für sich gut tun kann. Also, dass man nicht rauchen soll, weil es schädlich für das Herz ist, dass man sich vielleicht mediterran ernähren soll, wenig Fett isst, sich bewegt. Und dabei reichen schon 12 Minuten am Tag, wenn man leicht in Schwitzen kommt. Also man kann sehr viel Gutes für sein Herz tun. Und es ist so ein Bewusstsein entstanden, denken Sie an die Fitnesswelle, wo die Menschen durchaus wissen und informiert werden, was es bedeutet, sich mit seinem Herzen gesund auseinanderzusetzen. Eines der wichtigen Aspekte wäre, Rauchen aufzuhören, weil Rauchen einfach die Arteriosklerose fördert und die Gewebswand schädigt. Das ist nach wie vor eines der größten Killer überhaupt. Aber man merkt, dass das Bewusstsein dafür jetzt da ist und man es vielleicht auch verändern kann. Außerdem, wir alle haben es wohl immer wieder erlebt, dass Menschen in unserem Umfeld vor ihrer Zeit von uns gegangen sind. Durch einen Herzinfarkt, durch eine andere Herzerkrankung, Bluthochdruckkrise. Und das Bewusstsein, dass man durch eine Herzerkrankung vor der Zeit stirbt, ist etwas, was uns immer wieder aufmerken lässt und sagt, ich habe ja auch ein Herz. Kann es mir nicht genauso gehen? Was kann ich denn für mich tun? Und das ist, denke ich, schon etwas, was das Bewusstsein in die Richtung deutlich verbessert hat.
Jetzt sind wir aber doch dann wieder dabei, wenn es tatsächlich messbare Parameter vielleicht sind, die das Herz beeinflussen, also wenn es keine funktionellen Herzrhythmusstörungen oder funktionellen Herzstörungen sind, wo der Arzt sagt, eigentlich sind alle Parameter bei Ihnen in Ordnung, Sie sind, sagt man ja auch wieder so, pumperl gesund, wo aber doch die Wahrnehmung des Patienten so ist, dass er eben von Zeit zu Zeit ein Herzrasen verspürt, dass Ängste da sind und sogar Beschwerden von Stechen, das Herz zieht sich zusammen, es verkrampft sich und man dann vielleicht sagt, ja, vielleicht tun Ihnen Gespräche gut, wo Sie mal mit jemandem auch Ihr Leben durchgehen, sei es ein Seelsorger oder wie Sie eben ein Fachmann, ein Therapeut.
Ja, es ist natürlich ganz wichtig, dass man einem Patienten, und das meine ich jetzt ganz im Wortsinne, der Patient soll das Gefühl haben, dass er auch dem Arzt am Herzen liegt und vielleicht dann eher bereit ist, auch über diese Ängste, die er mit seinem Herzen verbindet, anspricht, und man kann dieses dann auch zusammen erarbeiten. Gerade was ich vorhin noch mal sagte über Patienten mit Burnout, sehr häufig sprechen Sie mit Patienten, gerade beim Burnout, über diese Probleme, die Sie eigentlich in Ihrem Herzen fühlen. Es ist natürlich eine als allgemeiner Erschöpfungszustand, der durch die Arbeit und den Arbeitsstress gegeben ist. Aber die Menschen sitzen zu Hause, haben keine Möglichkeit mehr, sich zu erholen und hören in sich hinein, spüren, dass etwas nicht mehr so funktioniert in ihrem Lebensrhythmus. Und dann wird das Herz thematisiert. Und gerade darüber kann man auch therapeutisch mit einem Patienten dann arbeiten, um wieder so etwas entstehen zu lassen. Wie wichtig ist mir eigentlich mein eigenes Herz bei all meiner Anpassung an soziale Zwänge? Das ist so ein Ansatz, den man dann im therapeutischen Arbeiten verwendet.
Und Sie empfehlen auch Gebet und Meditation, so wie Sie mir auch im Vorgespräch gesagt haben. Das halten Sie auch für eine ganz wichtige Komponente.
Natürlich ist es sehr wichtig, dass man dann die Möglichkeit hat, einen inneren Raum zu finden, in dem man wieder den Rhythmus des Herzens in seiner biologischen Möglichkeit hat. Wir haben in unserem Nervensystem ein autonomes Nervensystem, das lässt uns verdauen, das stimuliert unsere ganzen hormonellen Rhythmen, unsere ganzen Temperaturrhythmen und vor allen Dingen auch die Menstruation. Und wir müssen wieder versuchen, in unseren Biorhythmus, unser eigener Biorhythmus, und da gehört der Schlaf genauso dazu. Das ist etwas, was der Körper zur eigenen Homöostase natürlich immer wieder versucht herzustellen. Entspannungsübungen können erreichen, dass wir sozusagen wieder das Organ arbeiten lassen können, wie es funktioniert. Man muss nur bei Herzerkrankungen besonders aufpassen. Wenn Sie jetzt eine Übung machen, zum Beispiel im autogenen Training, die Herzübung, und der Patient ist noch sehr mit Angst besetzt und Sie verlangen jetzt, dass der Patient sich besonders auf sein Herz konzentriert, dann kann es natürlich passieren, dass er sich noch mehr darauf fokussiert und hineinlauscht, ob das Herz jetzt genau richtig im Rhythmus schlägt. Darum empfehle ich gerade bei Herzerkrankungen oder Herzphobien im psychosomatischen Bereich, das vielleicht mit einem Helfer zu machen, in einer Gruppe zu machen, jemand, der sich auch mit dieser entsprechenden Problematik ausübt, weil letztendlich kann so etwas auch zu einer Panikattacke dann führen. Also das sollte man sehr bedacht machen und nicht irgendein Entspannungsverfahren, sondern man sollte schon überlegen, was passt zu der momentanen psychosomatischen Verfassung des Patienten. Darüber hinaus ist natürlich das Gebet als Möglichkeit, sein Herz einer höheren Macht zu übergeben, sehr, sehr wichtig. Und ich empfehle eigentlich immer, dass man, bevor man einschläft, seine linke Hand auf sein Herz legt, vielleicht ein Kissen unter den linken Ellenbogen, und beim Einschlafen sich versucht, einfach sein Herz zu spüren. Gar nicht die Funktion zu denken, nur hinzuspüren. Durch sie fließt 37 Grad warmes Blut. Das spüren Sie in Ihrer Handinnenfläche. Mhm. Und wenn Sie jetzt atmen, dann sollten Sie beim Einatmen ganz bewusst sich vielleicht auch einmal sagen, ich nehme dich an, ne? So mein Leben, so wie es ist. Und beim Ausatmen danken Sie Ihrem Schöpfer und sagen Sie beim Ausatmen Danke. Und spüren Sie einfach nur die Wärme Ihrer Hand.
Und da wir ja auch noch ein Du haben, gerade wir Christen, ist die höhere Macht für uns natürlich der dreieinige Gott, Jesus Christus, der Heilige Geist und Gott Vater. Wie wichtig halten Sie gerade bei Herzerkrankungen auch diese persönliche, vielleicht auch Herzensbeziehung
Frau
zu Bühler, Gott?
Sie, mit dem, was Sie jetzt sagen, sprechen Sie mir aus dem Herzen. Es ist doch wirklich so, wir bekommen jeden Morgen, wenn wir erwachen, ein unglaubliches Geschenk. Unser Herz schlägt in 24 Stunden 86.400 Mal bei einem Menschen mit einem 60er Pulsrhythmus. Stellen Sie sich vor, dieses Geschenk können Sie nicht vererben, verschenken, aufsparen. Das ist unsere Lebenszeit und die müssen wir leben. Und alleine dieses Wunder, dieses Geschenk sollte man auch dankbar annehmen. Und gerade bei Menschen, die äußerst verzweifelt sind in ihrer Herznot, die wirklich von Schlag zu Schlag leben, empfehle ich immer auch das Vaterunser zu beten. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Der Schwerpunkt ist, dein Wille geschehe. Ich überlasse meine Schöpfung dir. Das heißt nicht, dass ich Verantwortung für mein Leben, für meinen Körper, für meine Psyche habe. Aber es zeigt mir auch, dass ich bedingt bin zu einer höheren Macht, die uns geschöpft hat. Und genauso ist der Atem ein unglaubliches Geschenk. Etwas möchte, dass wir leben und existieren. Und das ist das eigentliche Wunder der Schöpfung.
Dankeschön. Bis hierhin, Sie hören die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Sabine Böhler. Im Gespräch bin ich mit dem Nervenarzt, mit dem Psychotherapeuten, mit Dr. Maximilian Niederberger. Heute psychosomatischer Medizin im Alltag begegnen. Es geht um das Herz-Kreislauf-System, Herz-Kreislauf-Beschwerden, ganz besonders psychosomatische Beschwerden, vielleicht auch chronische Beschwerden, wo man nicht so genau die Ursache weiß, wo also es schwierig ist, Medikamente zu geben, wo der Patient das Gefühl hat, aber ich habe doch Beschwerden, aber in den üblichen Parametern nichts zu messen ist, der Blutdruck normal ist, das EEG vielleicht auch keine Auffälligkeiten aufweist, vielleicht gab es auch schon andere bildgebende Untersuchungen, das Herz ist in Ordnung und dennoch spürt der Patient, mein Herz tut mir weh, ich habe immer wieder Beklemmungen. Und wir wollen Sie heute fragen, vielleicht auch, dass bei uns zusammen Gedanken macht, was liegt uns am Herzen, was liegt mir, was liegt Ihnen am Herzen? Wo bin ich auch ehrlich zu mir? Wo denke ich mir, der ein oder andere sollte da vielleicht auch sich mal ehrliche Fragen stellen in seiner Beziehung zu sich selbst, zum Nächsten und letztendlich natürlich auch zu Gott. Es geht uns ein Stück weit auch um die Selbstwahrnehmung, aber nicht unbedingt des Herzens. Ja, wie kann ich meine Gefühle, wie nehme ich sie vielleicht auch wahr? Gleich geht's weiter hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Willkommen Willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, sagt Ihnen Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und danke auch für Ihre Anrufe. Wir haben die Leitungen gefüllt und ich möchte jetzt sofort die Frau Sommer aus München begrüßen. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott zusammen. Ich denke, ich gehöre auch zu der Gruppe, habe eigentlich von klein auf, muss ich schon sagen, immer Probleme gehabt mit Angst im Elternhaus. Aber so richtig losgegangen ist, als ich mit 12 sehr viel Amalgam reinbekam. Ich konnte von heute auf morgen, muss ich schon fast sagen, keine körperlichen Leistungen mehr bringen. Ich war sehr gute Sportlerin und konnte einfach nicht mehr. Ich hatte in der Nacht Herzattacken und mittlerweile bin ich schon 60 und ich habe es überlebt, Sie sehen. Aber trotzdem muss ich sagen, ist das Leben eigentlich, ja, ich bin nur zu 20%, sage ich immer, auf der Erde und habe jetzt auch bei Psychotherapeuten schon gefragt, aber jedes Mal wird es da noch viel schlimmer wie vorher. Ich musste dann jedes Mal das abbrechen. Ich habe mittlerweile in meinem Leben schon einiges hinter mir. War dann bei Dr. Hamer, wenn Ihnen das was sagt. Und er sagte, das ist ein Herzbeutelerguss. Hören Sie mich?
Ja, ja.
Ja, okay. Und eine Herzüberforderung, ein Myokard. Was kann ich denn da machen, damit es etwas besser wird? Ich mittlerweile durchs Alter natürlich auch. Auch meine linke Lunge hat sich jetzt zu 40% nur arbeitet die. Die rechte ist in Ordnung.
Frau Sommer, jetzt muss ich da vielleicht mal ganz kurz sagen, der Herr Dr. Niederberger ist jetzt kein Internist oder auch kein Herzspezialist, sondern Herzspezialist in die Richtung, dass er Facharzt, dass er Nervenarzt ist und sich jetzt auf die Psychotherapie auch sein Schwerpunkt ist. Können Sie schon der Hörerin, haben Sie schon was raushören können, wo Sie kurz was zu sagen können?
Ja, ich denke, was Sie sagen, wird immer wieder beschrieben, dass Amalgam solche Veränderungen machen kann. Haben Sie denn auch mal das Blut, Blutwerte gemacht, indem man festgestellt hat, dass jetzt ein erhöhter Amalgamspiegel im Blut gefunden worden ist? Also man kann sowas in so toxikologischen Abteilungen, wird so etwas gemacht, ob in der Tat im Blut eine Vergiftung nachweisbar ist.
Ja, habe ich gemacht und es hat geheißen, ich bin bis unterm Hut voll, muss ich schon sagen. Ich hatte auch 23 Amalgamplomben, die dann im Laufe meines Lebens ein paar Mal auch ausgewechselt worden sind. Ich habe zurzeit nichts mehr drinnen, aber ich muss sagen, die Probleme mit dem Herz sind einfach geblieben.
Gut, was man ja auch heute versucht zu machen, ist sozusagen das Blut zu entgiften. Das ist eine Möglichkeit. Wenn Sie aber auf der anderen Seite sagen, dass möglicherweise ein Erguss im Herzen ist, verstehen Sie, das würde ja eher dann wieder auf eine organische Komponente schließen lassen. Und das sollte man natürlich vielleicht dann auch nochmal beim Kardiologen genau anschauen, ne? Ob wirklich eine Herzleitungsstörung vorliegt, was man natürlich jetzt so nicht sagen kann, weil es schwer jetzt zu sagen ist, ob das Amalgam, was sie damals genommen hat, sozusagen bis heute noch nachwirken kann. Also wir müssen bedenken, sie sind auch älter geworden in der Zeit, wie oft hat ihr Herz geschlagen. Und ich denke, das sollte man da noch einmal genau verifizieren.
Gibt es überhaupt, dass das Amalgam sich im Herzmuskel festsetzt?
Nein.
Gibt es nicht?
Nein, ist mir nicht bekannt.
Okay.
Also.
Gut, dann sage ich vielen Dank.
Bitte, wiederhören.
Ja, wiederhören.
Frau Sommer, auf Wiederhören. Danke für Ihren Anruf. Jetzt möchte ich die nächste Hörerin begrüßen. Grüße Gott.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich habe eine Attacke. Ich müsste jetzt heute, hatte ich mir vorgenommen, etwas zu erledigen. Ich habe eine kleine Rente und es geht auch um GEZ, zahlen müssen und nicht zahlen müssen. Und es ist eine gewisse Bedrohung, weil die stärker sind, aber ich bin auch praktizierender Christ. Und dann fährt das zum Beispiel, wenn ich etwas tun muss, wo ich durch muss und wo ich eigentlich etwas Gutes tun will für mich, fährt es vom Herzen aus hoch, es verkrampft sich, es geht bis in die Zunge und sagt nein, es will, also es ist ein Machtgefühl, ein Kampf, eine Bedrängung. Und deshalb habe ich mir jetzt heute Morgen Zeit genommen, Ihnen zuzuhören. Ich denke, es ist auch viel Falschheit dabei, denn sobald etwas Gutes passiert oder ich bekomme etwas Gutes spirituell, mache ich ein Stück eine Weiterung Jesus entgegen und ich habe wieder was Neues begriffen, dann tobt das erst recht. Mhm. Also es ist auch das Spirituelle, die Kampf der Geister ist wohl auch dabei. Mhm. Aber ich denke, es kann vielleicht auch psychosomatisch sein. Ich versuche dann zu beten, das kann ich dann auch kaum. Und halbwegs in Kontemplation, da tobt es dann auch dazwischen rum und dann versuche ich wieder meine Sachen zu machen und ich verliere natürlich dann viel Zeit. Ich kann nicht sagen, ich mache das jetzt so wie normal, sondern ich muss erst drum kämpfen.
Mhm. Und Herr Dr. Niederberger, haben Sie schon ein Gespür dafür bekommen, was jetzt die Hörerin beschäftigt, vielleicht auch für die anderen Hörer, die sagen, sie hat eine Attacke, Was geht in der Hörerin vor vielleicht?
Vielleicht dazu, wie geht es Ihnen denn, wenn Sie den Eindruck haben, Ihr Herz funktioniert? Also wenn Sie keine Attacken haben?
Vielleicht zuerst mal für die anderen Hörer erklären, was sie überhaupt hat, was Attacken sind.
Also Herzattacken, das können plötzliche Zustände sein, indem man das Herz eben bewusst wahrnimmt und fühlt. Wichtig ist aber auch herauszufinden, ob jemand, wie er sich fühlt, wenn er keine Attacke hat, nicht? Damit er wirklich abwägen kann zwischen diesen zwei Gefühlszuständen. Okay. Und wie geht es Ihnen denn, wenn Sie jetzt eine Attacke haben, nicht haben? Wie ist denn dann Ihr Gefühl? Denken Sie dann viel über Ihr Herz nach oder grübeln Sie viel über Ihr Herz oder merken Sie Ihr Herz nur, wenn die Attacke kommt?
Merke auch, ich bekomme es auch gezeigt, diese Falschheiten, diese Einreden, dieses mich ständig davon abbringen wollen oder wenn ich in der Bibel lesen will, dann versucht mich das mehr oder weniger leicht, je nachdem, was es schon ausprobiert hat, dieses Böse in meinem Inneren. Ich denke, es ist das alte Ich, es ist auch Fleisch gegen den Geist. Aber da passe ich natürlich schon auf, denn würde ich mich gar nicht drum kümmern, dann würde ich ja noch ganz anders rauskommen. Und wenn ich natürlich so massiv bekämpft bin, dann habe ich gestern in der Kirche habe ich gedacht, jetzt könnte ich einen Herzkasper kriegen, oh Herr, ich habe noch nicht alles erledigt. Ne? Und ich habe das auch rausgebeichtet und dann sagt der Priester, der Papa wird es schon richten. Und
also Papa meint der Gott Vater?
Ja, also er hat nicht Papa gesagt, das habe ich jetzt gesagt. Und ich versuche natürlich, meine Sachen hier weiterhin zu ordnen. Ich hatte eine Tumoroperation und danach kamen mir auch noch, also sind Aufregungen gewesen, massiver Druck und ich bin mit Jesus da durchgegangen und auch ziemlich gut rausgekommen dabei und wir kriegen ja manchmal solche Bedrängungen und das hat ja immer irgendetwas Gutes im Ausgang, wenn man es hinterher sieht.
Vielleicht auch jetzt erstmal auch die Frage, Herr Dr. Niederberger, die Hörerin hat von ihrem Denken auch gesprochen. Inwieweit spielen denn auch gerade bei Herzattacken, bei Angstzuständen auch unsere Lebenswurzeln eine Rolle, was uns vielleicht auch mitgegeben wurde?
Natürlich denken wir über unseren Zustand im Leben nach. Ne? Gerade Menschen, die krank sind, die Schmerzen haben, die Depressionen haben oder andere Erkrankungen, machen sich natürlich Gedanken über das, was mit ihnen passiert. Aber was ich bei ihnen sehr wichtig finde, ist, dass sie sich ja mit sich auseinandersetzen. Also was man raushört, ist, dass sie eine gewisse Herzlichkeit für sich haben. Sonst würden sie sich nicht mit den Dingen so beschäftigen, vielleicht nur Tabletten nehmen und sich weiter nicht damit beschäftigen. Was sie tun, ist ja schon auch trotz ihrer Erkrankung zu überleben und im Leben zu sein. Sie sollten nur überlegen, wenn sie beten und sie spüren, dass sie eigentlich nicht mit dem Herzen dabei sind, zu versuchen, innezuhalten, sich im Augenblick, wie sie sich erleben, zu spüren und sich so anzunehmen, wie sie im Augenblick sind. Schauen Sie, Sie sind noch nicht gestorben und Sie sind immer noch lebendig. Und wenn Sie hier anrufen, dann zeigt mir das, dass Sie am Herzen, sich am Herzen liegend fühlen und natürlich auch dann versuchen, Ihr Herz zu spüren und wahrzunehmen und nicht immer überlegen, was könnte sein, was wäre, wenn, sondern es ist mir ganz wichtig, auch die positiven Teile, die Ihnen Ihr Herz vermittelt, dass es nach Hilfe sucht, für Sie möglich ist.
Und ich denke, das Stärkere ist natürlich der unreine Geist, sagen wir es mal so.
Der unreine Geist ist etwas, was Sie sich immer auch denken können, nicht? Aber die Frage ist, inwieweit machen Sie sich davon abhängig? Wissen Sie, das ist ungefähr so, wie wenn man sich eine Sünde zuschreibt, die man vielleicht gar nicht gemacht hat. Ne? Und in uns lebt immer Reines und Unreines gleichzeitig. Aber wir haben einen Verstand, ein Herz, das uns zur Wahrheit führt und das auch versucht, diesen unreinen Geist etwas zu klären, nicht? Und dafür haben Sie auch Seelsorger, Ihren Pfarrer, die Messe. Und Sie haben natürlich da auch die Möglichkeiten, über diesen unreinen Geist zu sprechen und es zu klären. Und wenn Sie ihn in Ihrem Herzen spüren, dann ist es die Aufgabe, die Sie bewältigen müssen.
Ja, das ist mir schon klar. Ich wollte jetzt nur noch wissen, ob man noch was anderes machen kann. Ich mache das auch, dass ich mich erstmal zurücklehne und dann eben ins Gebet gehe und sage, jetzt würdest du mir dann bitte helfen.
Es darf aber nicht nur Absicht sein. Du musst mir jetzt helfen, weil ich bete. Sondern Sie müssen wirklich im Jetzt sich annehmen. Sie nehmen sich nicht an. So wie Sie sind, sind Sie existent. Und der Herrgott weiß es, wie es in Ihrer Seele aussieht. Keine Absicht hinter dem Gebet, weil sonst verlangen Sie etwas im Jetzt und das kann nicht funktionieren, weil Sie innerlich erst die Zeit brauchen. Ja, okay, wenn Sie bitten, ist es schön, aber auch die Bitte darf nicht auf eine Auflage gelegt sein.
Naja, ich muss ja weltlich auch gewisse Dinge erledigen können, ne?
Ja, aber das machen Sie doch. Das machen Sie doch trotz Ihrer Beschwerden.
Ja, ja. Danke.
Ist Ihnen soweit das so ein Stück weit geholfen? Unser Gebet ist auf jeden Fall.
Die Annahme werde ich nochmal besprechen.
Ja, gut. Ja.
Ja, ich war auch so weit, denn Jesus hat ja auch keinen Muxer getan und hat das alles so angenommen und hat es über sich ergehen lassen.
Mhm. Und das war Punkt, seine Berufung und wir sind hier davon
aus. Wurde mir vor dem Wochenende ja nahegebracht, also spirituell. Mhm. Und jetzt tobt das natürlich noch mehr.
Ja, gut. Ja. Alles Gute für Sie auf Ihrem Lebensweg.
Danke.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Viel Kraft und Segen Gottes für Sie. Ja, das war eine Hörerin, die anonym bleiben wollte. Jetzt haben wir aus Wiesbaden Frau Hadert. Grüß Sie Gott. Sie sind jetzt live auf Sendung hier in der Lebenshilfe.
Ja,
guten Morgen, Frau Hadert.
Ja, guten Morgen. Ja, das ist eine segensreiche Sendung und ich bedanke mich und jeder Hörer und Hörerin bringt ihren Beitrag dazu. Ich wollte eigentlich über meinen Mann sprechen, aber im Laufe der Gespräche habe ich festgestellt, ich sollte eigentlich über mich reden. Mhm. Ich habe immer für andere gebetet, eigentlich gar nicht für mich. Und seit einem halben Jahr. Ich bete den schmerzensreichen Segensrosenkranz. Ja, habe eine Probleme in der rechten Schulter. Die geht überhaupt, also es wird jetzt physiotherapeutisch und auch in der Reha ist das behandelt worden. Und es geht und geht nicht weg. Seit den 15 Uhr bete ich mit den schmerzensreichen Rosenkranz, da wird es mir leichter. Das ist vielleicht etwas anders jetzt gelagert als bei der anderen Dame. Ich habe so nie für mich gebetet, möchte das eigentlich auch gar nicht. Und merke aber, das sind Schmerzen vielleicht ganz anderer Art als meine. Ich habe eigentlich immer meine, ich bin auch in Psychotherapie gewesen und bin da jetzt auch, ja, die ist beendet worden und fühle mich eigentlich auch gesund und nehme auch gern die Schmerzen hin, aber ich mache mir Sorgen um andere und bete für die und vielleicht drückt das ja auch, kann ja auch sein. Das wollte ich mal fragen. Also, sollte ich für mich beten?
Also was Sie ansprechen, ist sehr, sehr wichtig. Ich denke, aus allem, was Sie sagen, ist die Frage, liege ich mir denn selbst genug am Herzen? Nicht? Für andere beten ist sehr wichtig, aber ich kann nur wirklich für andere da sein, wenn ich auch für mich selbst da bin. Nicht? Sie haben auch Verantwortung übernommen, Sie haben therapeutisch gearbeitet, nicht? Sie sagen aber, wo bin ich, wo befindet sich in meinem Herzen? Es gibt eine wunderschöne Stelle in dem Buch Der kleine Prinz von Saint-Exupéry, in dem steht, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar. Nicht? Und es ist so wichtig, dass Sie für sich selber schauen, was ist wesentlich in Ihrem Leben? Was will ich über mich wissen oder was möchte mein Herz über mich wissen? Und darum ist es auch wichtig, dass Sie herzlich mit sich umgehen, an Ihr Herz denken, überlegen, was Sie Gutes tun können für Ihr Herz. Und ich finde es wunderbar, wenn Sie das mit einem Gebet verbinden, weil Sie ja dann auch dieses Schöpfungsgeschenk bereits ein Stück angenommen haben. Es ist immer wichtig, sich zu fragen, wo man steht mit seinem Herzen und ob man genug dafür tut. Mhm. Und ich denke, das tun Sie. Nur, Sie müssen es mehr auf sich beziehen.
Und dann vielleicht auch noch die geistliche Dimension auch mit ins Auge fassen, weil das eine, auch gerade in der Psychotherapie, wird die seelische Dimension stark besprochen. Man weiß oftmals sehr genau, vielleicht wo etwas herkommt, übt neue Verhaltensmuster ein. Aber das muss sich auch manifestieren in jeder einzelnen Körperzelle, aber auch in unserem Geist. Und Herr Dr. Niederberger, dann ist vielleicht auch das Gebet darüber bei einem Seelsorger, bei einem Fachmann für natürlich Körper, Seele und Geist vielleicht auch nochmal eine Anlaufstelle für Sie und auch die Heilungsgebete bei Radio Horeb, die möchte ich auch jedem Hörer, der zuhört, ans Herz legen.
Und ich denke, die Erfahrungen, die Sie in der Psychotherapie gemacht haben, da ist ja sicher auch über diese mögliche Ursache dieser Beschwerden und Schmerzen gesprochen worden. Und wichtig ist es, dass man diese bewussten Erfahrungen mit in die jetzige Erfahrung bringt, auch mit in sein jetziges seelisches Leben einbezieht. Nicht, wenn eine Psychotherapie zu Ende ist, heißt es ja nicht, dass dann diese ganzen Prozesse beendet sind, sondern man nimmt es mit wie eine Art Reifeprozess in sein Leben und sieht jetzt sich neu in seinem Leben stehen. Und das ist so wichtig, dass Sie da ein Gefühl für Ihr Herz und vor allen Dingen Ihre Bedürfnisse finden und nicht nur für die Bedürfnisse der anderen.
Ja, danke schön. Ein Anfang, denke ich, ist schon gemacht, dass Sie umgeschwenkt haben, Ihr Anliegen.
Ja, ich bedanke mich alles, recht herzlich.
Ja, ja, alles
Gute. Auf Wiederhören.
Ja, Ihnen auch alles Gute. Gottes Segen. Dankeschön.
Auf Wiederhören. Herr Dr. Niederberger, unsere Sendung ist schon zu Ende jetzt. Jetzt war unser Thema wieder nochmal psychosomatische Medizin im Alltag. Herzbeschwerden, Herz-Kreislauf-Beschwerden so als Schwerpunkt. Wir haben auch wieder nochmal eine Ahnung davon bekommen, über die Komplexität, auch vom Zusammenhang zwischen Körper, Seele und Geist. Vielleicht nochmal von Ihnen ein paar Abschlussworte.
Ich denke, jeder von uns kann sich mit seinem Herzen auseinandersetzen. Denken Sie an die Märchen, in denen immer wieder über das Herz gesprochen wird. Dieses wunderschöne Kunstmärchen von Wilhelm Hauff, das kalte Herz, oder die Märchen der Gebrüder Grimm. Immer wird über das Herz und die Auseinandersetzung des Menschen gesprochen. Denken Sie an die Literatur, gerade Goethe, der Werther oder Shakespeare, Romeo und Julia. Immer wieder werden Sie diese menschliche Verwicklung unseres Herzens im Leben psychisch und organisch erleben. Aber um das Herz wirklich zu verstehen, muss man es ganzheitlich sehen. Unser Bewusstsein hat im Laufe der Zeit unser Herz mit der Seele verbunden. Und das ist das eigentlich Wichtige an diesem ganzen Schöpfungsprozess, dass es so etwas geworden ist, dass ein Instrument der Wahrheit ist. Wenn ich mich mit dem Herzen auseinandersetze, muss ich authentisch und wahr sein. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt des Herzens. Und ein anderer Aspekt, den ich einfach nochmal wiederholen will. In 24 Stunden schlägt Ihr Herz 86.400 Mal. Sehen Sie das als Geschenk an. Nützen Sie es als Ihre Lebenszeit. Sind Sie herzlich zu sich. Und tun Sie etwas aktiv für Ihr Herzen. Dann tun Sie auch etwas im Sinne der Schöpfung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke Ihnen, Herr Dr. Niederberger aus München, tätig in einer Privatpraxis, Nervenarzt und Psychotherapeut. Danke, dass Sie heute hier unser Gast waren in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Die Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, die können Sie noch einmal anhören in voller Länge. Nehmen Sie unser Podcast-Angebot in Anspruch. www.horeb.org. Das ist unsere Webadresse, wo die Sendung im Podcast zur Verfügung gestellt wird. Eine CD können Sie auch bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst. Dazu die Rufnummer 08323 96 75 120. Die Kontaktdaten von Herrn Dr. Niederberger finden Sie im Internet oder der Hörerservice von Radio Horeb gibt Ihnen gerne Auskunft. Auch zu Fragen rund um Radio Horeb, den Empfang oder wie Sie uns vielleicht auch finanziell unterstützen können oder auch im Gebet. Eucharistische Anbetung ist etwas, was uns sehr wichtig ist in Balderschwang. Vielleicht möchten Sie unser Medienhaus besuchen und ein paar Stunden vor dem Allerheiligsten verbringen. Infos rund um Radio Horeb zur heutigen Sendung beim Hörerservice 08323 96 75 110. Das ist die Telefonnummer. Morgen in der Lebenshilfe geht es um Ernährungsfragen, nämlich Ernährung nach Krebs. Operationen im Bauchraum. Da fragen wir, was zu beachten ist. Gast ist bei uns der Oberarzt der Chirurgischen Klinik und Poliklinik hier in München, der Klinik rechts der Isar, Privatdozent Dr. Martignoni. Er schreibt gerade ein Buch zusammen mit Alfons Schubeck, wo er sich mit diesen Fragen beschäftigt. Und wir werden morgen über Ernährung nach Krebs-OP im Bauchraum sprechen. Und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind dann auch morgen in der Gesundheitssendung wieder eingeladen anzurufen. Ja, Gott ist die Liebe, erinnern wir uns daran. Der Ort der Liebe, wie Augustinus sagt, und der Ort Gottes, das ist das Herz. Behüt Sie Gott, liebe Zuhörer. Schön, dass Sie dabei waren. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.